2. Mose 2. Was für ein Bild von Mose haben Sie? Leider haben manche Christen ein sehr schlechtes Bild. Mose ist der Größte im ganzen alten Bund vor Jesus. Ist Ihnen das bewusst? Der größte Gottesmann vor Jesus. Und dann lohnt es sich, dass man sich gründlich damit befasst. Größer als Jesaja, größer als Jeremia, größer als David. Was ist das? Wir haben eine ganz falsche Denkungsweise, wenn wir immer meinen, die Gaben, die wir durch unsere natürliche Geburt mitbringen, seien das Entscheidende. Wir stehen ja manchmal vor dem Spiegel und dann sage ich zum Beispiel, warum habe ich so komische Nase oder warum fallen mir alle Haare raus oder so. Und dann denken wir dann an unsere Leistungen, warum habe ich vielleicht nur diese Note im Abitur oder warum habe ich nur diese soziale Stellung oder warum. Das ist für Gott eigentlich gar nicht so wichtig. Sondern Gott nimmt Menschen und füllt ihr Leben. Für Gott spielt das oft gar keine Rolle, was ich vorher war. So wie er einen Saulus nimmt und zum Paulus macht und dann bevollmächtigt. Sie müssen einmal in der Bibel begreifen, was das heißt, Gott heiligt Menschen. Die sind äußerlich unreine Leute, aber sie werden geheiligt und dann werden sie ein Gefäß, so wie eine große Sünderin von Jesus in Besitz genommen wird und fortan ein Gefäß der Gnade Gottes wird. Und sie müssen dieses Wunder begreifen, sagen, Herr, nimm mich so wie ein Gefäß und fülle mich und gebrauche mich. Und das wollen wir an Mose einmal studieren, was war das für ein Mann, der die Fluten des Roten Meeres teilte und das Volk Israel hindurchführte, der auf dem Berg Horeb mit Gott von Angesicht zu Angesicht sprach. Wo hat das Gott je mit einem Menschen noch getan? Und nicht, weil er mehr war, nicht, weil die Abstammung entscheidend war, noch seine soziale Stellung, sondern weil Gottes Gnade, seine Herablassung, seine Wunderkraft ihn geheiligt hat. Ich möchte mal mit Kapitel 2 beginnen und dann gehen wir auf Kapitel 1 zurück. Es ging hin ein Mann vom Hause Levi und nahm ein Mädchen aus dem Hause Levi zur Frau, und sie ward schwanger und gebar einen Sohn, und als sie sah, dass es ein feines Kind war, verbarg sie ihn 3 Monate. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, machte sie ein Kästlein von Rohr und verklebte es mit Erdharz und Pech und legte das Kind hinein und setzte das Kästlein in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stand von Ferne, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Der Name dieser Frau und des Mannes sind nicht genannt. Sie haben einen Verweis in ihrer Bibel. Es ist immer ganz einfach. Ich würde immer am liebsten mit Ihnen ein Gespräch machen am Abend. Haben Sie auch Verweis? Kapitel 6, 20. Nicht? Aufschlagen, Kapitel 6, 20. Amram nahm Jochebed, die Schwester seines Vaters, zur Frau, die gebar ihm Aaron und Mose. Also, wie hießen die beiden? Baba hieß Amram und die Mama hieß Jochebed. Also, ich glaube, ich habe seit langem nicht mehr über die Jochebed gepredigt. Das habe ich früher gern getan einmal. Ich glaube, das ist viele Jahre her, 20 Jahre was. Die Jochebed, das muss man sich meinen, das war eine super Frau. Ich will allen Frauen einmal sagen, wer seine Rolle nicht kennt, jetzt steht ja so, wo steht denn das, auch in Idea kommt, das ist ein furchtbares Zeug, dass die Bibelanstalt wirklich im Ernst denkt, die Bibel feministisch umzuschreiben. Also so ein Quatsch. Es gibt da heute die deutsche Ärztekammer und nicht die Ärztinnenkammer. Ist doch, das sagt doch nichts über das Geschlecht. Der Quatsch wird immer größer. Sondern die Frauen haben ihre Stellung, wenn sie merken, wozu Gott sie gesetzt hat. Nicht jede Frau muss Kinder kriegen, nicht jede Frau muss heiraten. Aber für die Frauen, die diesen Weg gehen, müssen merken, dass es ist, ich sehe ja heute diese Not, wenn Frauen heiraten und dann, kaum haben sie ein Baby, fällt ihnen Decken auf den Kopf und meinen, müssen Bundespräsident werden. Da ist ein Kind wieder im Weg, dann muss man es mit einem Kinderhort abgeben. Man muss irgendwo sich mal entscheiden, was man will. Man kann nicht alles miteinander sein. Und deshalb ist so interessant, dass hier eine Stellung gezeigt wird für die, die heiratet das Wunder, bekommt ein Kind, wird schwanger, gebar einen Sohn, das Geheimnis, das unserer modernen Gesellschaft in seiner ganzen Schönheit entzogen ist. Das Wunder der Geburt eines Kindes, das Wunder der Liebe, was ist eine Hochzeit? Aber warum die Jochebed so eine großartige Frau war, das müssen Sie vorher noch mal lesen. Weil der Pharao in einer brutalen Geburtenkontrolle befohlen hatte, dass alle Jungen, die geboren werden, umgebracht werden bei ihrer Geburt. Ja, ist es überhaupt möglich? Sie ahnen nicht, wie brutal die Welt war. Wir hatten ja im Oktober die Gelegenheit, Ägypten zum ersten Mal zu sehen und diese Schönheit von Luxor und die Tempel von all, was weiß ich, viele Tempel und wo überall. Wie viel Tränen ist das gebaut, ein solches Reich, diese herrliche Kultur, diese Wahnsinnssäulen, das ist ja hier beschrieben. Und nicht dort kommt die Missachtung der Frau zum Vorschein. Warum hat er eigentlich die Mädchen nicht umbringen lassen? Weil die Mädchen in der ägyptischen Kultur für Sexzwecke missbraucht werden konnten. Da kommt's raus. Weil die Frau in sich keinen Wert hatte. Aber bei Gott, in der Bibel, hat die Frau einen eigenständigen Wert, auch als alleinstehende Frau. Völligen Wert. Und nie geringer als die verheiratete Frau. Und das müssen Sie nochmal sehen. Und wir lesen das einmal im ersten Kapitel von Vers 15 ab. Der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua, sondern die Namen sind erwähnt, weil sie wichtig sind. Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Das ist Glauben. Glauben muss gar nicht immer ein Wortbekenntnis sein, auch eine Tat. Alternativer Lebensstil. Er willigte nicht ein. Wo ist es bei Ihnen in Ihrem Leben, wo Sie sagen, ich mach nicht mit. Mach einfach nicht mit, weil das wieder Gott ist. Und der Druck meiner Freunde und meiner Umgebung kann noch so stark sein. Ich mach nicht mit. Da rief der König von Ägypten die Hebammen und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst? Die Hebammen antworteten Pharao, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Es gibt manche Bibelleser, die sind toll in ihrem Richtgeist. Es kann vielleicht bei Ihnen auch mal so sein, wenn Ihnen einer so ein bisschen so die Richtung geben, dann sagen sie, habe die nicht gelogen. Hätte die nicht ein offenes Bekenntnis sagen sollen. Keiner von uns braucht andere zu richten und sagen, ja, die hätten ja ein klares Bekenntnis ablegen sollen. So gibt es ja heute manche, die sagen, im Dritten Reich hätten wir ja auch können und so. Die wissen ja nichts, was los war. Diese Hebammen waren mutig genug. Dann leben sie das ruhig. Sie dürfen das Bekenntnis noch besser machen als die zwei Hebammen. Nur weiß ich gar nicht, ob wir so viel Courage aufbringen wie die. Die in einer Zeit, wo Gottes Gebot mit Füßen getreten war, das Leben achten und eindeutig sind. Und das Bekenntnis vor Pharao, und das ist fast schalkhaft. Da sitzt der Despot, was war der ägyptische Pharao? Ist ein Wahnsinnsherrscher gewesen, den man als Gott verehrt hat. Und da sind zwei Frauen, und die treiben's Michele mit ihm. Super, so sind Frauen. Manche Männer ärgert es, ja, aber das ist die Stärke der Frau. Frauen machen es nicht wie die Männer. Manche machen es auch wie die Männer und das unterliegen sie immer. Aber wenn sie es so machen, wie Frauen von Gott ihre Klugheit bekommen haben, dann kann ein Pharao sich abstrampeln. Gegen die kommt er nicht an. Die ist nämlich klüger. Und ich sage, hat die hebräische Frau ist nicht wie die ägyptische? Heiden, nein, nochmal. Die haben es dem aber hingerieben und waren doch hintertrieben und haben ihre Politik gemacht. Super, aber sie waren Glaubensfrauen. Und ich glaube, das ist das, was Jesus mit der Klugheit der Schlangen gemeint hat. Dass man haben soll. Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und ich meine, hier liegt die Auszeichnung Gottes über dem Leben dieser Frau. Ich glaube, so Frauen müssen auch manchmal in ihrer Familie was ausgleichen, manchmal auch in der Ehe. Gell. Man kann nicht dem Mann gleich alles sagen, wenn er abends müde vom Geschäft heimkommt. Und er sagt, was war los? Oh, war recht. muss man gucken, wenn man sagen kann, er hat wieder einen Sechser heimgebracht, der Junge und so. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man es unterschieben kann, da gibt es bessere Stunden und so. Die Frauen machen das so geschickt, gell? Und dann nimmt es die Frau auch ab. Ich sage immer der junge Ehepaar, ihr müsst wissen, wann ihr was könnt. Das muss eine Frau wissen. Aber jetzt sind wir schon bei der Eheseelsorge, da müssen wir ein extra Seminar machen. Darum tat Gott den Hebammen Gutes und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. Mein zweiter Punkt ist zuerst was Wunder des Lebens. Mein zweiter Punkt nun, der Mose wächst auf in einer unheimlichen Welt. Wie ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ist uns das als Christen noch bewusst? Wir leben in einer unheimlichen Welt. Schöne Welt. Wahnsinnig schön. Wenn man da wieder in Beleng über dem Amazonasmündung runterkommt und so und dann weiterfliegt und da die Urwald sieht, den Dschungel, den endlosen Dschungel da von Suriname und die Goldsucher und ach, was ist die Welt schön. Doch ist eine Welt, die in ihrer Gottesferne eine unheimliche Welt ist. Wer an diese Welt sein Herz verliert, kommt drin um. Wenn man das sieht, die tausend millionenfache Not, im letzten Indianerdorf keine Ehe, die nicht durch den Alkohol zerstört ist. Wo es nichts mehr zu essen gibt, triumphiert der Alkohol noch am allermeisten. Wie die Unmoral alles ist. Wenn man das sieht, im Auto hat man zum Schluss noch eine Frau mitgenommen aus der Gemeinde. Ja, der Mann hat sie sitzen lassen mit den drei Kindern, jetzt hat sie nicht mehr. Was die Welt an Elend und Leiden und da war der Bürgerkrieg und da sind Kinder ermordet und was ist die Welt? Unheimlich. Sie können auch eure Geschichte erzählen. Und die Stellung der Bibel ist ja ganz eindeutig. Und ich habe gedacht, das müssten wir doch einmal aufschlagen. 1. Johannes 2. 1. Johannes 2. Diese Worte gellen einem immer in den Ohren. 1. Johannes 2. Vers 15. Da ist drüber Absage an die Welt. Ja, soll ich denn ins Kloster gehen? Anna, da ist auch Welt drin im Kloster, gell? Darf ich nicht mehr Fußball angucken im Fernsehen? Das wird mich sehr hart treffen. Also, ich glaube nicht, dass ich so die Welt entfliehen kann. Manche meinen, indem man nur dunkle Kleider ansieht, bloß nur braun oder schwarz ist erlaubt bei manchen Frömmigkeitsformen. Ich glaube nicht, dass ich da mit der Welt entfliehen kann. Sie müssen wissen, wo in Ihrem Leben das ist. Sie kennen ja fromme Leute, die reden furchtbar viel von ihrer Himmelsbezogenheit, aber wenn sie um einen Mark fuchsen, da sind sie so geizig, dass sie wissen, die hängen ganz arg in der Welt. Oder am Essen, oder, ich muss mal immer schon bei jungen Leuten lachen, ja, da klagen sie schon, sie hätte kein gutes Bett gehabt. Dann sage ich, ich müsste doch nur auf dem Fußboden schlafen können. Was ist mit euch und einem gesunden Körper? Seid ihr schon so abhängig von all den Genüssen dieser Welt? Wir können in unseren Diensten immer nur Leute brauchen, die sich selbst verleugnen. Wie Jesus gesprochen hat. Die nicht sagen, die brauchen zu essen, sondern dem anderen dienen. Und da ist im Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. So manchmal sitzt man da am Flughafen, hat der Zeit und da habe ich eine englische Bibel immer dabei, um mal Sprachkenntnis auch noch ein bisschen zu beheben. Dann liest man die Bibel ganz anders durch die fremde Sprache. Mir ist das mal aufgegangen, wie eindeutig der Paulus beim Römerbrief sagt, dass wir mit der Lust unserer Augen brechen müssen. Liebe Freunde, ihr Männer, wenn wir das nicht schaffen, zieht uns das von Jesus weg. Er meint, es ist doch nicht schlimm beim Friseur, da kann ich mal illustriert angucken, die ich sonst bei meiner Frau nicht lese. Das macht unser Glaubensleben kaputt. Das demoliert unsere Verbindung zu Jesus. Und bei den Frauen mögen es vielleicht andere Dinge sein, das wisst ihr. Ist Eitelkeit oder Stolz. Wir müssen nur wissen, was stört mein Glaubensleben. Da gibt's Gelddinge, da gibt's Süchte, da gibt's Dinge, die meine Augen fesseln. Sag ich mal am Fernsehprogramm. Sie können den Daumen beriesen lassen und sich nachher wundern, wenn Sie innerlich keine Freude mehr zum Beten haben. Und das steht so klar im Wort drin. Und das ist gemeint mit Welt. Es gibt so viele Dinge, die werden uns im Kollegenkreis aufgetragen. Und wie viele Christen sind auf einmal über Nacht abhängig geworden von äußeren Dingen? Ist es Suchtabhängigkeit oder was es ist? Und sie wollten es erst gar nicht wahrhaben. Und nachher können sie gar nicht mehr anders. Doch. Weil Jesus sie wieder frei machen will, aber ich muss wissen, an welcher Stelle ich brechen muss mit der Welt. Weil die Welt will unser ganzes Leben betören, will uns bezaubern, das ist ja für die jungen Menschen noch so schwierig. Wenn man älter wird, dann wird man ein bisschen weiser und sagt, Geld ist nicht alles und Berufsehre ist nicht alles und Schönheit ist nicht alles und so. Da sagt man dann auch, ein faltiges Gesicht hat auch seine Schönheit und so. Aber für einen jungen Menschen ist das alles so faszinierend, dass ein junger Kerl ein Mädel heiratet und sagt, du wirst unglücklich mit ihr. Das ist doch keine Frau, weil du nicht nach dem Herzen schaust und nach was ganz anderem. Und da können sie reden, was sie wollen, weil er von den Augen, wie der Simson, mit der Augenlust sich betören lässt. Und es gibt viele, viele Fehlentwicklungen, wo man immer etwas sucht. Und wir sind heute völlig durch eine materialistische Zeit verführt. Aber das ist doch so da. Und in dieser Welt, in der wir leben, in dieser unheimlichen Welt, wächst ein Mose auf und da holt Gott seinen Mose heraus aus dieser unheimlichen Welt. Damals war die Welt gar keine Versuchung. Darum war die Verfolgung eine große Hilfe. Das ist immer so. Wenn diese Welt uns verfolgen würde als Christen, dann wüssten wir, dass wir nicht hineingehen. Jetzt ist ja bei uns so ein Friedensschluss. Warum sollen wir als Christen nicht alles in der Welt lieb gewinnen? Nicht? Wir können doch alles machen. Die ganze Welt gewinnen und Schaden nehmen an unserer Seele. Da müssen wir furchtbar aufpassen. Der Mose ist in einer unheimlichen Welt drin. Was ist das Unheimliche? Der Pharao beherrscht diese Welt. Das war uns auf unserer Ägyptenreise erst bewusst geworden und alle, die mal in Ägypten waren, verstehen es jetzt noch besser. Ägypten ist der Inbegriff vom Gottwidrigen. Also wir haben zweimal so Superschau mitgemacht, da gibt es so eine Tondiaschau. Wahnsinnig, so wie sie da mit alle Sprache und mit alle Leuchter und die Pyramiden von Gizeh beleuchten und wieder in so einem Phila-Tempel und so. Super Ding. Da wird nochmal die ganze, der Mythos von dem Isis und Osiris, wie der Gott Pharao aus dem Nil aufsteigt, der ewig Göttliche zum Leben eingeht. Also das war esoterik, wahnsinnig, wie das wieder zu einem Leben erwählt und die Leute da andächtig zuhören. Und die Bibel sagt, nein, es ist ganz anders. Es gibt keine göttliche Kraft, es gibt nur das, dass Gott Menschen ruft in einer unheimlichen Welt. Und dann dürfen wir wieder die ägyptische Welt darstellen als das, was sie war, eine tyrannische Welt, wo ein Mensch, der so schwach war wie die anderen, der so geboren wurde wie sie alle und so stirbt wie sie alle, sich angemaßt hat, dass er mehr als andere. Und die andere ausgebeutet und terrorisiert hat. Dieser Pharao mit seiner ganzen Wahnsinnsmacht meint, er könne gottgleich sein. So nachher beim Augustus nochmal so gewesen. Sicher nicht aus Zufall, gerade zur Zeit der Geburt Jesu. Und da holt Gott seinen Boten heraus, seinen Mose holt er raus. Und deshalb verfolgt er, dass die Juden, es war für den Mose ganz arg wichtig zu erkennen, nicht Ägypten wähle. Nicht Ägypten. Es wird ja nachher für unsere nächsten Bibelstunden ganz entscheidend sein, dass ausgerechnet dieser Mose noch einmal die ganze Universitätslaufbahn in Ägypten durchmacht und dann holt ihn Gott raus in die Wüste. Gott sagt, das ist nicht. Und das ist vielleicht das ganze Elend, wenn unsere ganze Gotteserkenntnis nur in einer akademischen Wissenschaft abläuft, wie es heute in unserer Theologie geschieht, dann ist keine Gotteserkenntnis mehr drin. Wer Gott nur dort kennt, wird ihn nicht finden, aus der Philosophie und wo auch immer. Denn Gott begegnet uns auf eine ganz andere Weise. Gott begegnet uns nicht in unserer westlichen Kultur und nicht in unserem Volkserbe, sondern indem er uns ruft in der Wüste und dort holt er uns in seinen Dienst. Und Israel ist mitten in dieser Welt drin. Jetzt müssen wir nochmal die ganze Geschichte angesehen. War doch toll. Die erste Erwählung war bei Adam und Eva. Und Adam und Eva haben ihre Berufung verloren. Und dann endet das Ganze im Chaos vom Turmbau zu Babel. Dann fängt Gott nochmal an und holt den Abraham, Isaac, Jakob. Und dann kommen die Söhne von Jakob. Und dann verlieren die sich wieder in Ägypten und verlieren sich wieder in diesem riesengroßen Volk. Und das sind die ersten Verse vom ersten Kapitel. Da ist die ganze Genealogie drin. Da sind die Söhne vom Josef, vom Jakob nochmal erwähnt. Und dann heißt, die leiblichen Nachkommen Jakobs waren 70 insgesamt. Wenn man diese Kinder wieder der 12 Söhne nimmt, waren 70. Und das war im Grund, das war die Gemeinde Gottes, aber da ist nichts mehr da, das erleben wir da unten, dass die Gemeinde Gottes ihr Bild verliert, ihre Gottesnähe. Auch die Gemeinde, die müsste doch der Welt sagen können, wir müssen doch der Welt sagen können, in Stuttgart, was ewiges Leben ist, wozu wir leben, wie man Gott finden kann, wie Gott redet, was seine Weisungen sind. Wie soll es denn die Welt hören können? Aus dem Spiegel können sie es nicht lesen, aus dem Fokus auch nicht. Aus dem Radio auch nicht. Die Gemeinde ist doch die Sprecherin, die Offenbarung Gottes weitersagt. Und dann verliert sich diese Gemeinde in der Vielfalt, im Reichtum Ägyptens. Sie wohnt im Land Goshen. Und dann kommt dieser Ramses, dieser große Herrscher, den wir erkennen. Außen können Sie im Lexikon nachschlagen, sein Bild, wo wir die Totenmaske noch haben. Es ist ja sein Leichnam gefunden, seine Mumie. Man hat ihn jetzt wieder versteckt, weil der neue Präsident es nicht will, dass man den Ramses anklotzt im Museum. So ein bisschen despektierlich, aber das alles also da, was ist dieser große Herrscher, der auf einmal, warum bekämpft er eigentlich die Hebräer? Warum? Jetzt frage ich Sie, warum hat eigentlich die Welt so einen Hass auf gläubige Leute? Ich weiß auch nicht, warum. Die gläubigen Leute sind doch so wenig, aber manche Leute hören mit einer Erbitterung, wie sie reden, mit alle bösen Schimpfwörter. Es regt eine Welt wahnsinnig auf, wenn manche Menschen da sind, die nicht nach den Gesetzen der Welt leben. Das provoziert wahnsinnig. Und der Pharao, dieser mächtige Ramses, fürchtet die paar Hebräer. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist das wirklich Unglaubliche der Bibel. Es ist auch wirklich unglaublich, dass der Herodes der Große Babys morden lässt in Bethlehem, weil er Angst hat vor dem Heiland der Welt. Aber es ist wirklich auch nicht vorzustellen, dass der römische Kaiser Nero 35 Jahre nach der Kreuzigung Jesus schon in Rom die Christen jagen lässt mit Hetzjagden und sie anbrennen lässt bei Gartenpartys als Pechfackeln und sie in die Katakomben treibt. Warum regt das eine Welt so auf? Christ ist doch gar nicht gefährlich. Bloß weil er nicht einwilligt in manche Schweinerei dieser Welt. Warum deshalb? Ja, offenbar. Da spürt der Hass gegen Jesus, und da sprach Jesus selber, warum hasst uns die Welt? Weil sie mich gehasst hat. Warum hat die Welt Jesus gehasst? Weil die Welt das nicht will. Und das sehen Sie hier schon bei Israel, auch in der ganzen Schwachheit dieses Volkes, die Feindschaft gegen das Volk Gottes, gegen die Gemeinde ist da und die Bedrängnis kommt da. Ich habe immer früher noch, wie ich bei Licht im Osten war, gesagt, es muss doch einem zu denken geben. Wenn so ein Riesenstaat wie das Sowjetimperium, das mit dem Juri Gagarin Menschen auf den Mond schießt, alte Frauen mit Kopftuch per Computerfahndung suchen lässt und für Jahre in Straflager sperrt, bloß weil sie beten und Bibel lesen und vielleicht in ihrer Nachbarschaft noch ein bisschen missionarisch aktiv sind. Warum hat der russische Staat die Christen gejagt? Es waren sogar viel weniger, als man damals gemeint hat. Irgendwann sind 5 Millionen Evangelikale Christen, waren bis 2,5 Millionen. Wenn man in Straflager gesessen und Georgi Wiens, der kann doch gar nicht gefährlich werden. Wenn da eine Frau mit ihren Kindern betet und ein paar biblische Geschichten erzählt. Warum ist der Hass der Welt da? Warum ist der Islam so allergisch gegen die Verkündigung Jesu? Weil er das in der ganzen Macht nicht bieten kann. Saudi-Arabien hat allein in den letzten 3 Jahren 329 Christen verhaftet, bloß weil sie an Gottesdiensten und Hausversammlungen teilgenommen haben. Dann haben wir was anderes gemacht, weil sie Versammlungen dabei waren. Das erträgt er nicht, Islam. Islam sagt immer, sei tolerant mit den Christen. Ja, so weil es in sein Spektrum reinpasst. Und da sehen Sie immer, an dieser Feindschaft, die können Sie auch nicht vermeiden. Und manchmal werden Sie ganz irritiert und sagen, ich habe jetzt so vorsichtig versucht und habe mich da jetzt gemeint, ich hätte niemand auf den Schlips getreten und so. Und jetzt gibt es da so eine Sache. Oft einmal ganz harmloser Punkt, ist es Ihr Tischgebet oder haben Sie irgendwo mal gesagt, nein, kann ich nicht mitmachen. Und dann geht's los, bist auch ein Pietist und ah, was denn so. Warum diese Feindschaft so hart läuft, die muss sein. Und darum will er sogar sie mit allen brachialen Methoden, will er sie vermindern zahlenmäßig. Und darum greift er zu diesen furchtbaren Verfolgungsmaßnahmen und will sie beseitigen. Und da steht der einfache Glaube dagegen auf. Und das ist Christenart. Wir halten nicht viel von politischen Aktionen, wenn einer fragt, was machen wir. Und trotzdem war der Mut vieler Gläubiger auch in den Diktaturen immer etwas Gewaltiges. Walter Dlach hat es uns hier mal erzählt, wie sie nach dem 20. Juli als er vor der Kompanie gesagt hat, das waren keine Verbrecher, haben sie ihm die Schulterstrücke runtergerissen als Hauptmann und degradiert zum gemeinen Soldaten und zur Strafkompanie gestellt. Und dann hat er uns erzählt, dass alle seine Kameraden wenige Tage später aufgerieben wurden und er war der Einzige, der überlebt hat, weil er bei der Strafkompanie war. Manchmal geht es bei Gott auch anders, wie er einen durchführt. Und wer unterm Schutz Gottes steht, das müssen Sie immer wissen, wir sind nicht die pathetischen Bekenner, so wie man es heute tut, ach, was man alles hätte so tun müssen im Dritten Reich, das war es gar nicht. Sondern die stille Tat in aller Bescheidenheit und in aller Kleinheit, das ist es. Eine Mutter, die ihre Kinder erzieht und die sagt, wir machen es einfach anders. Und da staune ich über jedes Wunder auch in unserer heutigen Gesellschaft. Heute Kinder durch solch eine furchtbare Zeit zu führen, wo schon an unseren Grundschulen Rauschgift gehandelt wird. Wie willst du überhaupt durchbringen? Eine betende Mutter, die sagt, ich schreie nicht groß. Ich vertraue auch nicht mehr auf unsere Polizei. Mir hat jetzt einer erzählt, dass eine Stuttgarter Kirche für Fixer freigegeben worden wäre, dass sie dort drin ihre Fixerei machen könnten. Wurde ich informiert offiziell von der Kirchengemeinde, von einem kirchlichen Beauftragten. In dieser Welt, wo wir einfach sagen, nein, und wir sollen unsere Kinder durchkommen. Menschlich gesehen unmöglich, wenn nicht Gottes Schutz da ist und wir machen nicht mit. Und das gibt es bei uns. Und dann einfach wissen, in der ganzen Liebe. Mit Protest kommen sie doch in der Welt nicht weiter. Auch nicht mit Methoden der Welt. Und nicht mit Leserbriefen in der Zeitung, und indem wir jetzt an Parlamentarier schreiben und Polizei verstärken. Der Glaube ist viel stärker, weil Gott lebt und weil er mächtig ist. Und da wollen wir dabei sein und tätig sein und noch in den Händen Gottes. Das ist so schön. Jetzt muss ich die Geschichte noch von der Jochebed fertig erzählen. Es ist ja schon eine Sache, Kind zu gebären, ohne Hebamme. Das macht sie einfach im Glaubenswagnis. Geht auch gut, machen viele Leute in der dritten Welt sowieso. Und dann will sie das Kind verstecken. Und das Kind schreit. Da verzweifeln wir wieder. Und sagen, lieber Gott, warum hast du mir nicht ein taubstummes Kind geschenkt? Dann wäre es leichter gewesen, gell? Aber, nein, das ist doch furchtbar. Also Glaubensanfechtung. Warum schreit das Kind? Und die ist doch sicher vor dem Bett gestessen und hat gesagt, lieber Heiland, halt doch den Mund zu, dass das Kind schreit. Das hört man doch draußen. Die haben doch keine Häuser gehabt mit unseren Mauern und mit unseren Lärmisolierfenstern und so. Und jeder hört es doch, da gibt's überhaupt nichts. Und dann kommen die rein, gucken, und da war doch der Auftrag erteilt, die in den Nil zu werfen. Und sie kann dieses Kindlein nicht bewahren. Wir hatten früher, ach, das war in unserem ersten Pfarramt, natürlich, ich habe sicher in jugendlicher Torheit auch allen Blödsinn noch gemacht und habe noch Bezirksjugendpfarrer in der Freizeit gehalten und meine Frau hat das dritte Kind erwartet und meine Frau musste natürlich mit, ich kann ja nicht als Mann eine Mädchenfreizeit leiten und alles. Die ging dann also hochschwanger mit und die zwei andere Kinder waren mit dabei und ich habe dann noch, wir mussten eine Pension wohnen, weil in dem Heim 2 Kilometer entfernt war, also höchst kompliziert in Österreich. Und da haben unsere zwei zu allem Unglück in der Mundfäule bekommen. Konnten nichts essen und waren dann also grundwegen ging und die ganze Nacht natürlich gewimmert. Und in der Pension, wo wir gewohnt haben, da waren so edle Knurrgäste da drin. So neben uns so ein Berliner, der gesagt hat, er weiß auch, wie man Kinder erziehen müsste. Also uns war so furchtbar. Und denkt, wenn die Kinder die ganze Nacht wimmern, so war es wie bei der Jochebed. Da sagen wir, jetzt sei doch mal still, aber es hat ja überhaupt keinen Sinn. Und so war doch die verzweifelt davor gesessen und gesagt, wie geht es? Und dann macht sie etwas. Sie gibt das Kind her und legt es in die Hand Gottes. Ganz ähnlich wie es die Hannah tat, die Mutter Samuel, als es an die gottlose Stiftshütte gab. Es würde auch das Herz zerbrochen haben. Kann ich in den gottlosen, liederlichen Haufen damals beim Eli mein Kind geben? Und so legt sie es in ein Särglein und lässt es auf dem Nil schwimmen. Manche Theologen haben gesagt, das war ja gerade der große Mythos der Ägypter. Da gibt's auch sowas, aus dem Nil kommt der Gottkönig raus, Isis und Osiris und alles. Ja, gerade ganz anders. Da kommt nicht ein Mythos raus und nicht ein Gott. Babyle mit Windeln, ganz schlicht. Das ist Bibel. Da ist nichts mehr von Gottesmärchen drin. Sondern da wird der Mose hingelegt und dann fügt es Gott so, dass die Tochter Pharaos aus dem Riesenharem, den der Pharao natürlich hatte. Das kennen wir ja beim Potiphar und so, wo der Potiphar ein Haremswächter war, ein Entmannter, so wie es im richtigen englischen Text zum Beispiel steht. Der hat viele Töchter gehabt. Kennen Sie auch wieder aus der Verheiratung vom Salomo dann. Und da ist eine und die nimmt das Kind und die sieht ein Hebräerkind und dann zieht es auf einmal auf. wie wenn Gott Humor lieben würde. Jetzt wird ausgerechnet der Größte aus den hebräischen Kindlein am Hofe Pharaos erzogen. Und wo man sagt, ja, das ist das Allerschlimmste. Wenn das Gottesvolk sich nicht vermengen soll mit der Welt, Gott wird wissen, wie er seinen Sohn herausholt. Aber nochmal zur Jochebed. Die Jochebed ist in Hebräer 11 erwähnt, als diese Frau des Glaubens, die mutige Frau, die ihn verbarg. Ich finde, genauso mutig war das Kind auf der Nil zu legen, ohne Angst vor dem Krokodil. Was das war. Und gesagt, Gott wird es wissen. Und so muss man Kinder erziehen. Ich möchte auch immer wieder den Eltern sagen, lass doch den Usen. Oh, Bule, hoffentlich wird er nichts mehr. Nein, du lass es noch laufen. Kann bloß hinter drei beten. Man muss sich auch gegen, man kann nicht dauernd einen umsorgen. Gott muss ihn in der Hand drüber halten. Gott wird's richten. Und dann kam die Schwester des Pharao und sagte, ich wüsste jemand, der stille könnt. Dann wüsste ja die Frau, wie das ist. Was? Ja, die Schwester von Mose. Die Schwester von Mose sprach zur Tochter Pharao, so hingehen und jemand hole, der das Kind stille kann, sagt, da weiß ich jemand. Und auf einmal kommt die Mutter wieder zu ihrem Kind. Aber es wird das Herz gebrochen, wie sie wieder abgeben muss. Was man weiß, wie Gottes Wege oft verschlungen gehen und wie sie doch wunderbare Heilswege Gottes sind. Und ich möchte hier abbrechen, wir machen dann wieder weiter, aber die Mose-Geschichte wird großartig. Und ich freue mich auf diese Stunden, die wir hier haben.